Nee, es ist gewaltig, dass Gott gerecht ist und dass er jeden annimmt, der irgendwas da mit Jesus zu tun hat, oder? Ich finde das Thema 100% gerecht fantastisch. Ich bin zu Hause gestartet, ich hatte eine übel vollgepackte Woche und habe da zu Hause mein halbes Zeugs liegen gelassen. Also ein Teil von meinem Verstand ist noch da. Mein Duschgel zum Beispiel. Aber Tim ist die Lösung für alles. Ich habe in der Sonntagsschule noch gelernt, dass die Antwort immer Jesus ist. Ah nee, es war nicht immer Tim, es war Andreas. Andreas, wir haben eigentlich zwei Lösungen heute. Ja? Also entweder Tim oder Andreas. Andreas hat mir ein Duschmittel gebracht. Ich finde das gerecht, oder? Das ist cool. Ich habe dann aber nachgemerkt, dass ich auch noch Zahnpaste vergessen habe. Ist die unterwegs? Sonst hätte ich jetzt gefragt. Also Zahnpaste kommt, keine Angst, ihr dürft mit mir reden, es wird dann nicht allzu fest stinken. Duschmittel ist auch wichtig, damit wir auch morgen die vordersten Reihen noch benutzen können. Sonst wird es dann da prekär. 100% gerecht. Ich mag Gerechtigkeit. Ich will, dass es gerecht zugeht. Wer hat das auch noch so? Zeig mir die Hände. Ja, ihr müsst nicht nach vorne kommen, ihr dürft einfach aufhalten. Ja. Super. Ich bin so einer, ich mag's, wenn's gerecht ist. Ich habe zum Beispiel so einen Scooter gekauft. So einen Rollerscooter, bin mit dem rumgerollert, weil ich ganz oft mit dem Zug unterwegs bin. Bis zur ÖV bin ich mit dem Zug gerollert und da geht's bei uns ganz steil bergab. Und eines Tages, mitten in Zürich, da haben wir unser Office, ist dieser Roller einfach in zwei gebrochen. Ich habe nicht wild getan, ich mache dann manchmal so ein bisschen so mit dem Roller. Ja? Und dann ist er plötzlich, und dann habe ich nur so einen Griff mit Draht und unten war nichts mehr. Ich bin tierisch erschrocken, weil bei mir zu Hause geht es wirklich so runter. Ich meine, ich wohne in der Schweiz, da gibt es keine Flächen. Wir haben alles vollgepackt mit Bergen. Da geht es einfach so runter. Ich wohne in Graubünden, in den Bündner Bergen. Wunderschön. Kann ich mal ein Ohr hören? Danke, reicht. Und da geht es so runter. Und ich habe gedacht, wenn das Teil zerbrochen wäre, gerade da, wo ich so runterfahre, das wäre dramatisch. Ich hätte mir so, da geht es nicht um Auge, Zahn und Zahn, aber es wäre Auge und Auge, Zahn und Zahn, alles weg gewesen. Ich hätte mich da aufgeschurbelt, schlimm. Und da habe ich, meine Mentalität ist ganz, ganz nüchtern, lieb, immer ausgeglichen. Also wenn im Restaurant das falsche Essen kommt, dann fresse ich das. Wenn es kalt ist, fresse ich es auch. Ich bin nett. Ich habe Freunde, die reklamieren, dann immer sagen, oh, finde ich toll, ich bewundere die irgendwie, aber ich bin immer nett. Und da hat es mir aber so irgendwie, der Nuk gius de Kau, sagen wir in Schweizerdeutsch, das hat mir auch den Nuk gius de Kau, oder? Den Schnuller rausgeschlagen, ja? Und ich sage, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Ich setze mich hin, schreibe eine bitterböse, knallharte E-Mail. Schreib Liebe. Ich habe natürlich lieb geschrieben, habe gesagt, hey, das hätte mich zerfetzen können darunter. Da kommt völlig überraschend zurück, oh, das tut uns schrecklich leid, Sie können auf unsere Webseite gehen und sich irgendein Modell, das neueste, aussuchen, gratis. Das ist gerecht, oder? Ich habe mir das teuerste, superbeste Speedroller, Mega Booster, Road Coaster habe ich mir ausgesucht. Toll, geliefert gekommen, null bezahlt, null Franken bezahlt. Nicht mal Euro, nee, null Franken bezahlt. Das ist krass. Und in der Schweiz gibt es also gar nichts für umsonst. Ich denke, coole Sache, Gerechtigkeit ist cool. Also ich habe so Blut geleckt. Habe ich mir da 2-3 Wochen später eine Uhr bestellt im Internet. Wie hohl ist das denn? Bestellt nie eine Uhr im Internet. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe die Uhr bestellt, kommt die bei mir zu Hause an, ich packe die aus. Völlig zerkratztes Display. Um das Glas, völlig zerkratzt. Und ich habe so ein bisschen Blut geleckt. Oder ich habe gemerkt, das muss ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin ein netter, frommer Mensch, aber alles lasse ich nicht durchgehen. Also jede Wange halte ich nicht hin. Also ich setze mich hin, weil ich weiß, wie es geht, wie man motzt und so. Schreib grad, geht gar nicht und so. Und dann habe ich die am Telefon, oder? Die ist natürlich auch wieder völlig aufgelöst, dass ich da sage, nie mehr bei Ihnen was bestellen. Ho, ho, ho. Ja, das wirkt immer. Ich weiß jetzt, wie man motzt. Hab die am Telefon und sagt, das geht gar nicht. Ich bestell was bei Ihnen völlig zerkratzt. Kommen Sie, holen Sie das ab. Also ich will das nicht. Ich sende es zurück, obwohl man darf nicht zurücksenden und so weiter. Sie fragt so ganz eingeschüchtert, also haben Sie die Schutzfolie abgezogen? Sorry, ja, da war die Folie noch drauf, alles gut, ja, sorry, tut mir leid. Ich motz nie mehr. Ich fress das Essen im Restaurant, ich fress die Uhr, alles. Ich mord's nicht mehr. Aber Gerechtigkeit ist etwas, das mag ich. Ich will, dass es gerecht zu und her geht. Und es macht etwas mit mir, und ich wage zu behaupten, weil viele Menschen diesen Gerechtigkeitssinn tief angepflanzt haben, es macht was mit dir, wenn es irgendwo in der Welt nicht gerecht ist. Oder wenn irgendwo einer auf die Idee kommt, sich das Leben zu nehmen und irgendwie fast 150 Leute mitreißt. Da wirkt es in meinem Herzen. Ich denke, das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, dass da irgendwelche Unigelände stürmen und Leute niedermetzeln. Hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die jetzt Christen wären oder nicht. Es ist auch nicht gerecht, wenn sie nicht Christen gewesen wären. Es ist nicht gerecht, dass man sowas tut. Es ist nicht gerecht, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es ist auch nicht gerecht, wie wir Christen in der Vergangenheit mit Homosexuellen umgegangen sind. Es ist nicht gerecht, es ist kein Statement zu Homosexualität. Aber es ist nicht gerecht, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Minderheiten umgehen. Es ist nicht gerecht. Und mein Herz, das blutet, wenn ich diese Ungerechtigkeit sehe in dieser Welt. Und ich denke immer, es muss doch irgendwie gerecht zu und her gehen. Da war ich in Uganda, ganz im Norden. Da hat 3 Jahrzehnte lang Bürgerkrieg gewütet. Wir waren da oben und die haben noch nie so viele Weiße auf einen Haufen gesehen. Und da haben manche, also so richtig mordende Horden sind da durchgezogen, haben einfach Menschen niedergemetzelt. In jedem Dorf sind Menschen gestorben. Da gibt es kein Kind, das ich angetroffen habe. Wir haben Kinderheimen, waren wir. Kein Kind, das nicht Menschen in seinem Umfeld, Verwandtschaft verloren hat. Entweder umgebracht, vielleicht durch Tiere oder Krankheiten umgekommen. Das ist einfach, dort oben ist das Realität. Und mir hat das wieder das Herz so verkrampft. Und das ist nicht gerecht. Es ist einfach nicht gerecht. Und da habe ich den kleinen Jimmy getroffen. Wunderbarer, herziger Junge. Der dürfte nicht leben. Weil seine Mutter wurde von einem Rebellen, von diesen Rebellen da, von einem vergewaltigt. Jimmy ist auf die Welt gekommen. Sie wollte ihn wegtun, hat ihn in so ein Kloloch reingestopft. Und Jimmy hat nur überlebt, weil sein Kopf zu groß war und er ist da nicht durchgekommen. Und hat man ihn gefunden und ins Kinderheim gebracht. Das ist nicht gerecht, so ins Leben zu starten. Da war das andere Kind, das ist in der Blutlache der Mutter wiedergefunden worden. Die wurde niedergeschossen, niedergemetzelt und das Kind hat man nicht gesehen und das hat überlebt. Das ist nicht gerecht, so ins Leben zu starten. Und ja, dein Leben hat vielleicht nicht so übel und so schlimm gestartet, aber alles, was dir angetan wurde durch irgendwelche Menschen, es ist auch nicht gerecht. Es ist nicht gerecht. Und ich bin dann nach Äthiopien gegangen, in die Slums, in die Hauptstadt Addis Abeba. Da hat es etwa 2-3 Millionen Menschen offiziell, aber nochmals 2 Millionen sind inoffiziell da, leben einfach verslammt. Und wir haben für 200 Kinder haben wir Hoffnung gebracht, Schulmaterial und so weiter, damit die eine Zukunft haben, eine Schulbildung machen können. Und ich bin da gestanden und ich habe mich gefühlt wie ein kleiner, was weiß ich, es hat einfach gut getan, Gerechtigkeit zu bringen. Ich bringe euch Zukunft. Und dann haben wir diese 200 Sachen weg und da kamen all die Nachbarsfrauen, das sind ja Millionen. Und da kamen die mit ihren Kindern und haben gefragt, hast du auch was für meine Tochter und meinen Sohn mitgebracht? Und ich habe gesagt, nö, ich hätte ja noch mehr. Ja, aber ich habe jetzt leider nicht. Und ich habe gemerkt, es ist ungerecht, dass der was kriegt und die nicht. Das Kind hat eine Zukunft und eine Ausbildung, das wird vielleicht sterben, weil es sich nicht ernähren kann. Es ist ungerecht. Und da unten ist es so tief in mein Herz gesagt, ich, Bobby, ich kann die Welt nicht retten. Und ich habe gesagt, ich bin ein Weltveränderer. Ich liebe es, Umfelder zu verändern, zu transformieren, eine Gesellschaft zu transformieren, dass Menschen diesen wunderbaren Jesus sehen, das Königreich Gottes jetzt schon sichtbar wird. Ich liebe es. Ich habe gemerkt, es ist nicht möglich. Und ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenze mit meinem Drang nach Gerechtigkeit, weil auf dieser Welt wird Gerechtigkeit nicht sichtbar werden. Gerechtigkeit werden wir dann haben, wenn wir vor Gott stehen und er richtet und Recht spricht. Und bis dann regiert der Teufel, regieren wir Menschen, machen was wir tun. Und es ist ungerecht. Vieles im Leben ist ungerecht. Und das ist so hart für mich zu ertragen. Und meine Gerechtigkeit, oder die ist, der Arno hat super gesagt, also, Michael, den hat es heute Morgen gesagt, Gott ist ein gewaltiger Gott, ich kann ihn ja gar nicht fassen, oder? Meine Gerechtigkeit ist ganz sicher auch nicht so ausgereift wie die Gerechtigkeit, die Gott hat. Ich finde wahrscheinlich Sachen gerecht, die Gott vielleicht sagt, Bobby, das ist nicht gerecht. Also bei Filmen zum Beispiel, ich will es nämlich gar nicht gerecht, wenn ich ehrlich bin, ich will es gerecht. Versteht ihr? Das ist mein Grundpuls. Das dürft ihr nicht weiter sagen. Ich bin ja ein netter Christ und so. Aber wenn es unter uns bleibt, ich will es gerecht. Wenn ich Filme gucke, wo einem guten Menschen böse Dinge angetan werden. Kürzlich habe ich dann geschaut mit Denzel Washington. Da wirst du so eine halbe Stunde so richtig aggro, oder? Da denkst du, nee, das darf nicht sein. Wie ungerecht ist diese Welt? Und dann packt der Denzel aus. Ne? Und er macht es nicht gerecht. Er macht es gerecht. Er metzelt all die nieder. Und ich weiß, es ist nicht gerecht. Gerecht wäre, die hätten auch Frieden verdient und Liebe und Vergebung. Aber ich will gar nicht Frieden, Liebe und Vergebung. Ich will Rache. Danach dürstet mein Herz. Streich das wieder. Ich merke, meine Gerechtigkeit ist doch irgendwo begrenzt und dürftig. Meine Kinder haben auch schon einen ganz tiefen Gerechtigkeitssinn. Ich habe euch die mitgebracht, damit ihr die mal seht. Das ist immer der Jö-Faktor. Das sind meine vier Girls. Die haben auch schon einen tiefen Gerechtigkeitssinn. Wenn die jetzt an Ostern Schokoeier essen und eine hat zwei und die andere nur eins, das ist ungerecht. Und ja, es ist ungerecht. Aber wir haben auch manchmal ein falsches Verständnis von Gerechtigkeit. Wir haben das Gefühl, gerecht ist, wenn alle dasselbe kriegen. Das ist nicht der Fall. Oder es ist ja nicht gerecht, wenn jetzt alle vier noch Muttermilch trinken müssen, nur weil die Kleinste Bock drauf hat. Ist doch gerecht, wenn die anderen ihres Müsli überkommen und die Kleinste nimmt noch Brust, oder? Also das muss man differenzieren. Gerecht hat nicht mit Gleichheit zu tun. Gerecht hat damit zu tun, dass die Spielregeln klar sind. Oder? Wenn die Spielregeln klar sind, dann hat jeder die Entscheidung bei sich. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, will ich auf die eingehen. Wenn die Spielregeln klar sind. Das ist Gerechtigkeit. Und Gott ist einer, der hat die Spielregeln gesetzt. Das begeistert mich. Oder es ist nicht die Frage, ob du sie gut findest oder nicht. Ich würde die Spielregeln umschreiben. Ich würde anders die Welt zusammenbasteln. Ich hätte den Menschen anders entwickelt. Ich hätte euch entwickelt, damit, dass ihr gar nichts doof finden könntet, dann würdet ihr mich jetzt toll finden. Ich hätte euch entwickelt, dass ihr gar nicht Gott anzweifeln könntet, dann hätte Gott nämlich gar keine Probleme gehabt. Er hätte aber auch nicht den freien Willen gehabt und die freie Liebe. Also irgendwo, Gott hat sich schon was überlegt, aber ich hätte es anders überlegt. Nicht, dass meins besser gewesen wäre. Aber Gott hat die Spielregeln gesetzt. Und die Frage ist, man, das ist gerecht. Und die Frage ist, spielen wir mit oder spielen wir nicht mit? Aber es ist gerecht. Lass uns nochmals diesen Römer lesen. Kannst du mir den geben? Jetzt müsst ihr ganz, es ist ein komplizierter Text, aber er ist kraftvoll, weil es ist Gottes Wort. Der ist nicht hier vorne drauf. Lasst uns das zusammen flüstern. Könnt ihr es mitflüstern? Wir lesen es gemeinsam, so richtig mitflüstern. Nicht laut, dann seid ihr wieder absorbiert. Männer können ja dann nicht mehr denken, wenn sie reden. Also flüstert es nur ganz leise mit. Und bitte. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Dies ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Und jetzt nochmal miteinander ganz laut den letzten Satz. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Hast du das verstanden? Gott allein ist gerecht. Er setzt die Spielregeln. Und was er macht mit dir, und das ist krass, das ist Ostern, er spricht dich von deiner Schuld frei, wenn du an ihn glaubst. An diesen Jesus, der für dich bezahlt hat. Es ist super simpel. Das ist die Liebe Gottes. Er kann auch sagen, ich spreche dich frei, wenn du jeden Tag 15 Mal Richtung Gunzenhausen betest. Ich sprich dich frei, wenn du jeden Morgen im Handstand 5-mal um das Konferenzgebäude rumlaufst. Irgendwie so sprich dich frei, weil es hat einen Preis. Aber nein, seine Liebe ist so groß, dass er sagt, ich sprech dich frei, indem du einfach mich annimmst und diese Vergebung annimmst. Du kannst Jesus ins Leben aufnehmen, weil er schon bezahlt hat. Hast du das verstanden? Es gibt nichts im Leben, das dramatisch wichtiger wäre als diese Tatsache. Ich weiß, es ist auch wichtig, wie viel Akku im Moment dein iPhone noch hat. Du bist wahrscheinlich gedanklich, wo ist die nächste Steckdose, wo ist die nächste? Ist auch wichtig, ich verstehe dich. Geht mir permanent auch so. Aber es ist dramatisch wichtiger, dass Jesus für dich bezahlt hat. Tim, kannst du mir mal diese Eierschachtel hochbringen? Also Vorsicht, kannst gerade mit hochkommen, ich brauche dich schnell. Tim ist ja Mädchen für alles. Also ich möchte euch demonstrieren, komm auf diese Seite, Tim. Keine Angst, dir geschieht nichts.
Okay.
Ist gut. Er glaubt mir nicht. Zu Recht. Nur Gott ist gerecht. Ich habe da zwei Eier. Wir spielen ein Game, Tim. Okay. Ich frage dich nicht, ob du mitmachen willst. Du musst einfach. Okay. Zwei Eier. Sicher ist eines hart davon. Ich lasse dir den Vortritt. Du darfst einfach eines jetzt auswählen und mir auf den Kopf hauen.
Das macht Spaß. Ja.
Wenn's dann das Harte wäre, dann dürfte ich das andere dir hauen. Und go, wir haben gar keine Zeit da lang. Also, du wählst eins, seid ihr da? Seid ihr da? Ja. Ah, das Blaue.
Okay. Eins,
zwei, drei. Oh! Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Liebe Freunde, das ist der schönste Moment der Oko. Oh mein Gott, ich hab so gehofft, Tim. Oh, gerecht ist das. Also, eins, zwei. Wieso muss ich das tun? Weil ihr das alle wollt. Ihr wollt Gerechtigkeit. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat gesagt, Tim, du musst gar nicht hinhalten. Ich habe ja schon hingehalten. Du darfst dich wieder hinsetzen. Und ich weiß, ihr applaudiert, weil ihr es irgendwie verstanden habt, aber ihr hättet es schon viel toller gewollt, er wäre gerecht worden. Er wäre gerecht worden. Ich auch. Aber das ist nicht das, wie es Arno gesagt hat. Es ist nicht die Logik von Gott. Er hat gesagt, ich vergebe dir. Du musst dir nicht noch eins auf den Grin knallen oder auf den Kopf knallen. Ich habe das schon, ich habe meinen Kopf für dich hingehalten. Das ist die Message von Ostern. Ich habe meinen Kopf hingehalten, du musst nicht mehr. Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Und es ist eine Entscheidung, die wir fällen können. Wollen wir das annehmen? Es ist simpel. Ich habe das Eier-Game mal gemacht bei einer Moderation. Kannst du mal ein Bild zeigen? Wir hatten das anders gespielt. Wir hatten 6 Eier drin oder 8. Ich glaube, 8 waren es. Gegen den Moderator habe ich gespielt. Das war vom Jahr an Ostern. 5 Eier waren hart und 3 waren roh. Und wir haben uns immer selber eins auf den Kopf gehauen. Und der Erste, der zweimal mit dem rohen getroffen wurde, der war raus. Und das war das erste Mal, wo es ihn erwischt hat. Wir haben uns zuerst ein paar harte drauf geklopft und dann hat es ihn erwischt. Und joho! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend das ist. Und dann habe ich mir nochmal ein hartes gehauen und ich habe gewusst, es hatten noch 2 Eier übrig. Eines davon ist hart und eines ist roh. Dann haben wir entschieden, komm, wir schlagen gleichzeitig. Und dann ist das passiert. Ich habe mich verrechnet. Beide waren roh. Er hätte verloren. Ich hätte ihm eins auf den Kopf hauen können, aber wir haben beide geschlagen und so hast mich auch erwischt. Manchmal, also ich habe Mathematik studiert, das muss noch gesagt sein. Einfach um euch zu entspannen. Mathe, Physik, Bio und Chemie habe ich gemacht als Lehrer. Also tolle Sache. Mathe ist die Kunst, das Rechnen zu vermeiden. Manchmal im Leben trifft man falsche Entscheidungen. Und es ist okay, wenn man dann verklebtes Eierhaar hat, aber es ist nicht okay, wenn man rund um Gott falsche Entscheidungen trifft. Da ist es dramatisch wichtig, wie du dich entscheidest. Es ist wichtig, wie du dich entscheidest. Blaise Pascal hat eine Gotteswette gemacht. Er hat gesagt, lass uns wetten, ob es Gott gibt. Und er hat gesagt, diese Wette gewinnst du immer, wenn du an Gott glaubst. Hat er ganz einfach aufgeschrieben. Da heißt es, wenn du an Gott glaubst und es gibt ihn, also wenn du gewinnst diese Wette, weil du an ihn glaubst, dann hast du alles gewonnen. Du hast eine Ewigkeit, du hast Vergebung, alles. Wenn du an ihn glaubst und du verlierst, weil es ihn nicht gibt, hast du nichts verloren. Also das ist noch kein Beweis für Gott, aber es ist ein Beweis dafür, dass sich an Gott glauben lohnt. Das war Blaise Pascal, ein ganz intelligenter Mann, der gesagt, die Gotteswette ist, wenn ich auf Gott wette, dass es ihn gibt, habe ich schon gewonnen. Egal wie es ausgeht. Und du sagst, ja, aber mich würde die Sache vielleicht mehr interessieren, gibt es diesen Gott überhaupt? Und das, der Römerbrief, da sagt der Paulus, wenn ihr nur schon die Natur anschaut, ihr habt keine Entschuldigung mehr zu sagen, dass es Gott nicht gibt. Hängt euch mal bei einem super Regenbogentag irgendwo an den wunderschönsten Ort. Sogar ich könnte flennen und ich bin jetzt überhaupt Natur nicht, ich bin nicht affin auf solche Emotionen. Aber ich denke, wow, von der naturwissenschaftlichen Seite her gibt es keinen Grund, an Gott zu zweifeln. Wenn du Wissenschaftler bist, ich frage mich immer, woher diese Lügen kommen, dass jeder Wissenschaftler nicht an Gott glaubt. Wenn du Wissenschaftler bist und es zu Ende denkst, dann kommst du um Gott nicht rum. Es braucht genau gleich viel Energie, ein Weltbild ohne Gott zu kreieren, wie eines mit Gott. Denn wenn du die Wissenschaft, wenn du Gott ausklammerst, dann landest du am Ende, zum Beispiel bei der Schöpfung, landest du bei etwas, das diese Schöpfung angestoßen hat. Man weiß, aus nichts kommt nichts. Und wenn du schaffst, aus nichts etwas zu machen, dann sagst du aus meinem Bankkonto. Also aus nichts kommt nichts. Das heißt, am Anfang muss was gewesen sein. Was war am Anfang? Das war ja schon immer da. Irgendetwas war am Anfang, das war schon immer da. Lass uns es mal Energie nennen. Es braucht nicht mehr Glaube, dem Energie zu sagen, wie Glaube, dem Gott zu sagen. Gott ist eine Energie, die was anstößt. Also der Wissenschaftler hat ein Problem, wenn er den Gottesbegriff rauslöst. Und dann guckst du die Natur an. Weißt du zum Beispiel, der größte Stern, der im Universum gefunden wurde, das ist der VY Canis Majoris. Wer kennt den? Come on, Leute, das sind die faszinierenden Sachen. You're my man. VY Canis Majoris, der ist so groß, und das ist kein Scheiß, der ist so groß, wenn du mit einem Flugzeug 800 Kilometer pro Stunde fliegst, das ist schnell, bräuchtest du 1000 Jahre, um einmal rundherum zu fliegen. Oh! Und dann heißt es in der Bibel, Gott hat diese Sterne gehaucht aus seinem Mund. Könnt ihr euch die Dimension von Gott vorstellen? Das ist ein gewaltiger Stern. Da heißt es, wenn man die Erde schrumpft auf einen Millimeter, wäre unsere Sonne 10,9 Zentimeter und der Stern wäre immer noch 200 Meter lang. So einen Stern gibt's. Irgendwo da draußen. Ich hoffe, der fällt uns nicht auf den Kopf. Wenn man die Erde ein bisschen aufbläst, auf die Größe von einem Golfball, dann wäre der Stern, VY Canis Majoris, immer noch so hoch wie der Mount Everest. Erde, Golfball, Mount Everest. Die Erde hat 7 Billiarden Mal Platz in diesem VY Canis. Ich weiß, ihr habt keine Ahnung, wie viel 7 Billiarden sind. Wenn man jetzt 7 Billiarden Golfbälle nimmt, könnte man ganz Deutschland mit Golfbällen zudecken. Über einen Meter hoch. Das sind 7 Billiarden Golfbälle. Erde ist der Golfball, 7 Billiarden Golfbälle ist dieser Stern. Und dann bist du irgendwo in diesem riesigen Universum, das ist nur ein Stern von Milliarden, von Billionen von Sternen. Und irgendwo in diesem Universum bist du, kannst hier sitzen, hast die Fähigkeit, Gott zu hinterfragen. Du bist in dir drin, das hat mich mal fast verrückt gemacht, dass ich bin. Ich kann denken, was wäre, wenn es mich nicht gäbe und ein anderer ich wäre, würde ich dann zuschauen. Nein, mich gäbe es gar nicht. Oh, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Du bist hier. Gott hat gewollt, dass du hier bist und ihn hinterfragen kannst. Warum? Weil es sich danach sehnt, dass du nach ihm suchst. Er ist ein Gott, heißt in der Bibel, der sich gerne finden lässt. Und diesem Universum ist gewaltig. Ich habe Mathematik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung war mein Spezialgebiet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir zufällig entstehen, die ist nicht mal null, die ist super null. Geht gar nicht. Evolution funktioniert nicht, das weiß man. Ich weiß nicht, warum, dass man das nicht weiß, aber weiß man. Nur schon der Schmetterling widerlegt Evolution. Evolution sagt, es entwickelt sich immer weiter. Was macht der Schmetterling? Ist eine Raupe, verpuppt sich, vermanscht sich zum Mus und baut sich neu auf. Das ist nicht Evolution. Da ist irgendwo Gott dahinter, der sagt, ich habe Freude, wenn so eine Puppe Raupe, so eine Raupe Puppe und dann Schmetterling wird. Und da bist du irgendwo drin. Würde man nur den Mond bei uns ein paar Kilometer weiter entfernen oder näher bringen, unser System würde nicht funktionieren. Würde man den Mond, unseren Mond, der ja für nichts da ist, wegnehmen, würde die Erde torkeln. Wäre irgendwie cool, aber nicht so lange, oder? Mir wird schon auf dem kleinen Rössli-Karussell wird's mir einmal schlecht. Also wäre nichts für mich. Da hat jemand die kosmische Konstante so sensationell eingerichtet, dass genau hier in diesem Universum du auf diesem Stuhl sitzen kannst. Und es ist sogar frech, dass du noch die Fähigkeit hast, diesen Gott zu hinterfragen. Ein Doktor Physiker, ein Freund von mir, hat mir gesagt, er glaubt nicht an Gott, aber er hat gesagt, ich glaube, man kann Gott trotz all diesen Sachen gar nicht erfassen. Wenn, dann müsste man ihn erfahren. Man müsste Gott erfahren. Und genau das ist es. Du kannst Gott erfahren. Weil Gott lebt. Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr in dem Grab drin und er liegt auch nicht wie dieser kleine herzige Jesus in der Krippe drin. Er ist auferstanden und er lebt und er tut heute noch Wunder. Ich war in einer Konferenz, da kam ein junger Typ, der hat gesagt, er hatte vor 2 Wochen den Befund Schmerzen im Magen. Er ist ins Spital gegangen, Verdacht auf Nierensteine, und haben gesagt, sie haben keine Nierensteine, aber es ist schlimmer, sie haben 3 Nieren. Und der ist dann an ein Event gekommen, das ist nicht so cool, außer man will Organspenden, aber das ist nicht so cool. Und der ist dann an ein Event gekommen und da haben so naive Christen, junge Christen, Naivlinge, haben gedacht, das könnte man mit Beten beheben. Die haben gebetet und dann hat er wieder Schmerzen gekriegt. Ist er ins Spital gegangen, die haben wieder untersucht und haben gesagt, jetzt haben wir ein Problem, weil sie haben nicht mehr 3, sondern nur noch 2 Nieren. Keine Operation, nichts. Überhaupt nichts. Ist gerade geschehen, vor ein paar Wochen. Bei uns in der Schweiz geschehen, vor ein paar Wochen, einfach so geheilt. Gott liebt es, in deinen Alltag hineinzubrechen. Gott liebt es, dich zu überraschen. Er tut nicht immer Wunder, er heilt nicht immer alles, für das ist der Himmel da. Aber manchmal bricht Himmel in unser Leben hinein. Das ist gewaltig, das fasziniert mich an meinem Jesus. Ich war kürzlich vor 2, 3 Wochen in Deutschland an einem Event und da habe ich dieses Bild gezeigt. Ist egal, warum, dass ich es gezeigt habe. Ich wollte die Veränderung zeigen, die Jesus macht. Am Anfang ist das Leben so, dann kommt Jesus und dann verändert sich's. Da ist einer im Saal aufgestanden und hat gerade Zeugnis gegeben. Hat gesagt, ich habe jetzt Jesus erlebt. Habe ich gefragt, erzähl mir. Hat er gesagt, ich bin Geschäftsmann, habe 100 Mitarbeiter und ich spüre irgendwie, wie etwas mich bewegt, dieses Business aufzugeben. Aber ich habe Angst, ich kann das nicht. Und ich habe Gott gesagt, wenn du musst mir sagen, dass ich das tun muss, sonst mache ich das nicht. Hat sich aber den neuen Businessplan schon fertig. Hat gesagt, ich kann morgen starten, aber ich getraue mich nicht. Und dann hat Gott gesagt, geh in die Kirche, da wirst du Antwort kriegen. Er kommt in die Kirche, sieht das Bild und sagt, ich weiß, ich werde morgen mit diesem Business starten. Ich habe gesagt, cool, aber erklär mir, warum jetzt wegen diesem Bild? Hat er gesagt, das da vorne ist ein Alpaka. Habe gesagt, keine Ahnung, ich dachte, das war so ein Wuschellama oder so. Nee, es ist ein Alpaka. Es ist ein Alpaka. Und habe gesagt, warum schmeißt du jetzt dein Business über Bord, weil du einen Alpaka ansiehst? Wahrscheinlich ist das der erste Gottesdienst überhaupt, in dem ein Alpaka auf der Leinwand gezeigt wird. Hat er gesagt, mein neuer Businessplan ist eine Alpaka-Farm. Kein Witz! Ich habe 15 Alpakas schon fast gekauft. Ich mache Trackings mit Menschen unterwegs, dann ich verkaufe das Fell. Ich werde gleich starten. Wahrscheinlich der einzige Gottesdienst, in dem Alpaka kommt. Ist Gott nicht gewaltig? Gott kann dich überraschen heute auf diesem Stuhl. Gott kann dich überraschen, wenn du nach Hause gehst. Gott möchte dich überraschen, weil er eine Sehnsucht nach dir hat. Er möchte dir begegnen, hineinbrechen. Du sagst vielleicht, warum brauche ich diesen Jesus? Relativ simpel. A, weil es dich in den Himmel bringt. Tatsächlich. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, sagt er. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich geht's nicht. Ich bin der Weg. Du kannst sagen, das finde ich mühsam. Es ist einfach gerecht, weil Gott die Spielregeln so gesetzt hat. Und wir können danach spielen. Du sagst vielleicht, ja, was ist mit den anderen? Um die geht's gar nicht. Wenn Gott gerecht ist, dann wird er es gerecht hinkriegen. Die Frage ist, was mit dir? Was ist mit dir? Hast du diesen Jesus schon an dein Herz rangelassen? Hast du diesen Jesus schon in dein Leben hineingelassen? Es ist nämlich nicht nur die Ewigkeit, sondern es wird sich auch jetzt dein Leben transformieren. Denn was Sünde gemacht hat damals, beim Mose, noch vor dem Mose, beim Adam, Adam und Eva haben wir schon gehört heute, oder? Bei Adam und Eva, was geschehen ist, als sie zum ersten Mal gesündigt haben, ist, dass sie aus allem rausgefallen sind, was Gott geschaffen hat. Vierfacher Zerbruch, sagt man dem. Die Beziehung zu Gott ist kaputt gegangen, die Beziehung zu den Menschen, die Beziehung zu sich selber und die Beziehung zur Schöpfung. Und genau darin leben wir heute. Du sitzt vielleicht da und sagst, ich spüre Gott nicht. Ich habe viele Freunde, die sagen, ich spüre Gott nicht. Der andere sagen, ich spüre mich selber nicht. Ich ritze mich, weil ich mich selber nicht ertragen kann. Die anderen sagen, ich kann mit meiner Frau nicht mehr umgehen. Ist nicht, weil du einfach Sünder bist. Es ist, weil wir alle in dieser Sünde drin kleben, wie es Arno gesagt hat. Ihr alle seid Franzosen. Ja? Und die Schöpfung, wir nutzen die Schöpfung aus. Der Mensch von heute will ja immer alles umweltbewusst, aber will keinen Preis mehr dafür bezahlen. Also wir nutzen die Schöpfung aus. Das ist der vierfache Zerbruch. Das ist das, was der Teufel gemacht hat. Er hat alles zerstört, weil Gott hat diese Beziehungsebene geschaffen. Und jetzt kommt das Wunderbare. Wir, die Bibel sagt, wir sind Botschafter der Versöhnung. Geht es euch zu schnell? Seid ihr da? Es ist gewaltig. Ich finde das absolut faszinierend. Wenn du mit Jesus zu leben beginnst, dann kommt diese Versöhnung in dein Leben. Und plötzlich kannst du Beziehungen leben. Plötzlich kannst du dich selber wieder annehmen und lieben, was du vielleicht jetzt nicht hinkriegst. Plötzlich kannst du Beziehungen mit Gott haben und du hörst Gottes Stimme, weil er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin nicht ein weit entfernter Gott und hocke da auf Canis Majoris. Ich bin hier, right here in deinem Leben. Und du kannst wieder mit der Schöpfung sauber umgehen. Das ist gewaltig. Und das ist das Angebot von Gott. Und ich weiß nicht, manchmal haben wir so viele falsche Vorstellungen. Wir starten irgendwo ins Leben und denken, hören mal, vielleicht Gott ist gut. Und dann leben wir drauf los. Und wenn wir dann auf der anderen Seite ankommen, dann hat sich dieses Bild verändert und wir denken, Gott ist nicht gut. Oder zumindest nicht mein Gott ist gut oder Gott ist nicht gut zu mir. Das ist wie ein Bauer, der hat einen Traktor. Sagt der Traktor? Traktor. 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 Ja, ich weiß nicht, ich bin Schweizer, ich darf alles. Der hatte so ein Teil, ja. Und das ging kaputt und er sagte, oh, ich frage meinen Nachbarn, ob er mir diesen Traktor seinen leihen kann, ja, dieses Teil. Und er läuft da und sagt, das ist ein lieber Nachbar, gibt er mir, aber der hat einen neuen gekauft, der gibt er mir sicher nicht. Ach komm, der wird mir schon geben. Ja gut, aber wenn ich jetzt in eine Beule reinfahre, ach, ist ein Lieber. Ich denke, wobei, kürzlich hat er mich nicht gegrüßt auf der Straße. Irgendwas ist nicht gut mit dem. Also soll ich vielleicht, doch, der geht mir schon. Und dann läuft er so weiter. Und das ist, was im Kopf sich abspielt. Wir machen uns ein Bild von diesem Typ. Und er kommt irgendwann an und klingelt. Und der Bauer macht auf und sagt, hallo, schön dich zu sehen. Und der Bauer steht da und sagt, du Geizhals, behalt deinen Scheißtraktor! Ich weiß nicht, was da geschehen ist unterwegs. Aber genauso sind wir manchmal mit Gott unterwegs. Du fängst da, denkst, da ist jemand gestorben, dieser böse Gott, da ist das passiert, ungerecht. Und irgendwann bist du bei der Türklingel von Gott und sagst, du musst gar nicht auftun, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und Gott sagt, ho, ho, ho. Schlecht aufgestanden heute. Er hat eine Sehnsucht nach dir. Kann die Band kommen und spielen? Ich möchte euch ein Angebot machen und das ist nicht eines, was ich machen kann, sondern das ist ein Angebot, was Gott euch macht, nämlich, dass ihr mit ihm ins Reine kommen könnt. Du kannst diesen Jesus ins Leben aufnehmen. Gott hat es in seiner Liebe so einfach gestaltet, dass du einfach sagen kannst, Jesus, vergib mir meine Sünden, ich bin da, komm in mein Leben. Und weißt du, das Leben wird vielleicht nicht radikal verändert, aber Gott ist ein Gott, der Entscheidungen ernst nimmt. Er ist ein Gott, der Entscheidungen ernst nimmt und er wird es ernst nehmen. Und es wird etwas gepflanzt in deinem Leben, das über Monate, Jahre Dinge verändert. Ich habe mich entschieden, als ich ein Teenager war, ich habe da ein bisschen, nicht fest, aber ein bisschen gegen Gott rebelliert und hatte so meine, wie man so halt so hat, ja, ja. Wir Teenager verstehen uns ja manchmal selber nicht so richtig. Und da habe ich aber Gott einfach mein Leben gegeben und heute merke ich, ich bin anders. Hesekiel 36, 26 heißt es, er nimmt das Herz aus Stein, das du hast und gibt ein neues Herz, ein fleischendes, eines, das pulsieren kann. Er gibt dir einen neuen Geist. Das ist Transformation, die Jesus dir schenkt. Ich, so wie ich hier stehe, kann sagen, ich weiß, dass es einen Gott gibt, der heilen kann. Ich bin mit einer Behinderung zur Welt gekommen, meine Eltern haben gebetet und Gott hat geheilt. Das ist die Kurzfassung. Ich weiß, dass Gott heilen kann, so wie ich hier stehe. Ich weiß, dass Gott jedes Leben verändern kann, so wie ich hier stehe. Hier steht ein Egoist, einer, der nach Rache dürstet, einer, der hartherzig ist, einer, der nicht die anderen Menschen sieht. Und Gott verändert mein Herz in ein Herz, das pulsiert und Menschen liebt, wie er sie liebt. Ich habe das bei mir erlebt und ich bin mittendrin in dem Prozess. Und du kannst das erleben. Und das ist einfach dieses Angebot von Gott, das sagt, komm. Ich habe einen Freund, der, das war einer meiner besten Freunde, und der hat irgendwo einen Bruch gemacht. Da ist eben genau diese Sünde gekommen und hat unsere Beziehung zerbrochen. Und hat gesagt, ich will nicht mehr mit dir Freund sein, weil du so mit diesem Jesus lebst. Ich will das nicht mehr. Und er ist nach Zürich gegangen, hat ganz viel Alkohol getrunken und eines Tages ist er aufgewacht, hat nicht mehr gewusst, wo er ist und war im Spital mit Alkoholvergiftung. Und da hat er gemerkt, irgendwas ist schief in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich lebe Freiheit, aber alles andere ist der Fall. Und er ist zurückgekommen und er hat das Gebet gemacht, Gott, wenn es dich gibt, zeig du dich mir. Gott, wenn du da bist, will ich dich erleben. Und dann kam er an ein Event, wo ich gepredigt habe. Ich war völlig überrascht, dass er da war. Und er hat gar nicht begriffen, was ich predige. Das begreife ich ja manchmal selber nicht. Aber er saß da und er hat mir nachher erzählt, ich hätte permanent losheulen können. Ich saß eine halbe Stunde nur da und ich habe immer gesagt, einfach nicht heulen, einfach jetzt vor Bobby nicht weinen, einfach bitte nicht heulen. Das war sein Ding. Mit dem hat er gekämpft. Und dann ist er rausgerannt, als fertig war und hat sich einen Tee eingemacht. Und hat einen Zucker so zittrig reingeleert, so aus dem Zuckerbeutel. Und dann wollte er den Zuckerbeutel wegschmeißen und hat drauf geguckt und da stand ein Bibelvers drauf. 2. Könige 20,5. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Er ist sofort umgekehrt. Wir sind zusammen auf die Knie gegangen, haben Jesus um Vergebung gebeten und haben ihn ins Leben eingeladen. Und ihr müsstet diesen Mann jetzt heute sehen. Sein Leben ist transformiert. Sein Leben ist anders. Und ich sage dir, Gott hat dein Gebet gehört. Gott hat dein Gebet gehört, das Gebet, das du jeden Abend unter Tränen ins Kissen hineindrückst. Gott hat deine Tränen gesehen, die du verlierst. Über deiner Familie, über deinem Leben, über deiner Unfähigkeit. Gott hat sie gesehen und er nimmt sie ernst. Und seine Sehnsucht ist, dass du diese Vergebung annimmst, damit Versöhnung geschehen kann. Zuerst einmal mit diesem Vater im Himmel und dann mit dir selber und dann mit anderen Menschen, mit dieser ganzen Schöpfung. Das ist ein wunderbares Geschenk und es ist so einfach, vielleicht ist es zu einfach. Manchmal kann das Einfache abschrecken, aber wenn ich meine Kids da habe und ich will, dass sie etwas tun, dann will ich es ihnen so einfach wie möglich machen. Weil ich denke, es ist so gut für dich. Es ist so gut. Schau, wir haben da 2 Kreuze auf der Seite. Macht mal die Augen zu. Ich glaube, dass es die wichtigste Entscheidung des Lebens ist, die wir fällen können. Ja, Jesus, so wie ich damals meine Frau geheiratet habe. Wir hatten schon lange eine Beziehung, aber ich habe gesagt, ich heirate dich jetzt. Ja. Nicht halb, nicht vielleicht, nicht ich guck mal. Ja, ich gehe mit dir auf eine Reise, Abenteuer, Ehe. Genauso ist es mit Jesus. Und wenn du das noch nie gemacht hast oder du merkst, du bist davongelaufen und hast diesen Jesus verloren, dann rufe ich dir heute zu, komm einfach zu diesem Kreuz. Es wird dich was kosten, weil du aus dieser Reihe raus musst. Du musst sagen, sorry, darf ich kurz durch, sorry, Entschuldigung, darf ich kurz durch. Und dann denkt, was der? Vergiss diese Leute, es geht um dich. Es geht um dich und deine Beziehung zu diesem himmlischen Vater. Er steht schon lange da. offenen Augen und wartet auf dich, weil er eine Sehnsucht nach dir hat. Wie lange willst du noch davonlaufen? Wie lange willst du ihn noch anklagen? Das sind diese liebenden Arme, die dich umschließen möchten. Du kannst jetzt nach vorne kommen und ich werde einfach, wenn du vor dem Kreuz stehst, mit dir beten. Nachher hast du noch Menschen da, die kommen auf dich zu und reden noch kurz mit dir. Du kannst nachher wieder sagen, nee, ich will ich nicht, geh wieder zurück. Aber setz ein Zeichen, nicht für diese Menschen, sondern für dich. Du wirst es nicht vergessen, dass du an Oko 15 vor diesem Kreuz standst, damals als Jesus vor mehr als 2000 Jahren da hing. Er hat sein Leben verloren. Du kannst heute höchstens dein Gesicht verlieren. Er hat sein Leben verloren aus Liebe. Und du kannst jetzt dieses Zeichen setzen und sagen, Jesus, ich stehe vor dich hin. Hier bin ich. Komm in mein Leben. Ich lade euch ein, alle Augen zuzulassen und aufzustehen. Redet mit Gott, jeder persönlich. Könnt ihr jetzt aufstehen? Redet mit Jesus, was euch gerade jetzt durch den Kopf geht. Und jetzt könnt ihr gerade nach vorne kommen. Wenn ihr sagt, ich habe das noch nie gemacht, macht das, ich werde noch erbeten. Könnt ihr jetzt einfach nach vorne kommen und zum Kreuz hinstehen. Kommt jetzt, wartet nicht lange, ich mache nicht lange. Kommt einfach jetzt, es geht um euch und Jesus. Und wenn ihr sagt, oh, ich habe das auch schon gemacht, aber ich bin von Jesus davon gelaufen, dann kommt jetzt auch. Einfach jetzt zum Kreuz, hier oder hier. Es hat schon ein paar Leute da, könnt einfach jetzt mit nach vorne kommen. Kommt gerade. Ich stand mal wie ihr in dieser Reihe und in mir hat es gepocht. Und ich habe gewusst, Gott meint mich. Und ich war so feige, weil die da neben mir standen. Und ich habe es nicht getan. Und ich habe ein ganzes Jahr lang darauf gewartet, dass wieder diese Veranstaltung war, um es dann zu machen. War hohl, weil in meinem Herzen hatte ich es ja schon getan. Also warte nicht auf Oko 16. Jesus wird wieder da sein, aber du kannst dieses Jahr nutzen, in dem Gott kommt und dich verändert. Kommt einfach nach vorne. Einfach nach vorne kommen. Ein Gebet beten. Wenn du mitbeten willst, dann spring noch ganz rasch nach vorne. Und ihr könnt das einfach laut, also so laut, wie es euch wohl ist, mitbeten. Ich mache immer eine Pause. Ihr am Platz dürft das zur Unterstützung von denen da vorne auch einfach laut mitbeten. Jesus, ich stehe hier vor dir. Ich stehe vor deinem Kreuz. Du hast für mich bezahlt. Du hast für mich dein Leben gelassen, damit ich leben kann. Ich bin ein Sünder. Vergib mir meine Schuld. Mach mich rein. Komm in mein Herz. Komm du, Jesus, in mein Leben und regier du in mir. Ich mache mich mit dir auf die Reise. Ich liebe dich. Amen. Das Gewaltige ist, dass es heißt in der Bibel, wenn ihr das Gebet gesprochen habt, kann euch nichts mehr aus dieser Hand reißen, weder Gewalten des Himmels noch irgendjemand. Ihr gehört zu diesem wunderbaren Vater im Himmel, zur Familie. Herzlich willkommen. Es heißt in der Bibel, dass eine große Freude im Himmel ist über jeden, der umkehrt. Ihr dürft da vorne bleiben. Es hat jetzt Leute, die kommen auf euch zu und werden noch mit euch beten, noch konkret mit euch reden. Ihr dürft das auch in den Sitzreihen machen. Wenn sie jetzt noch mehr hat mit dem Batch, die hier mitarbeiten, kommt doch bitte nach vorne und helft, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das schafft. Helft und betet und redet mit den Menschen da. Wenn ihr sagt, oh, ich will das gar nicht, dann könnt ihr auch wieder an den Platz sitzen. Wunderbar. Ich glaube, das ist alles. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Ich wünsche euch und mir und uns allen eine gewaltige Feierzeit. Amen.